Die EU macht Gesetze, die dann überall implementiert werden müssen, ohne angemessene demokratische Kontrolle. Ja, denn das EU-Parlament kommt ja durch ein Apartheidswahlrecht zustande, bei dem jeder unterschiedliches Stimmgewicht hat, je nachdem, in welchem Land der Bürger ist. Das Parlament darf keine Gesetzesvorschläge machen, sondern nur die Kommission darf Gesetzesvorschläge machen. Das Parlament kann sie nur abwinken. Damit ist es ein reines Rubberstamp-Parlament, so wie in der Sowjetunion auch. Da konnte das Parlament auch keine Gesetze machen, sondern nur das, was der oberste Sowjet vorgeschlagen hat, durchwinken. Das ist nach dem sowjetischen Modell konstruiert, die EU. Deswegen nenne ich sie auch EUDSSR, weil sie ist eine Sowjetkonstruktion, ohne Machtkontrolle, zentralistisch, von oben herab, elitistisch, gegen den Bürger gerichtete Organisation.
Brauchen wir supranationale Organisationen oder stellen sie heute eine Gefahr für uns dar?
Also zunächst mal, wenn man geschichtlich zurückgeht, ja, wir fangen mal mit zwei Organisationen an, die ja im Grunde genommen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, als Teil einer Neuordnung und einer Friedensordnung, die man damals versucht hat zu schaffen, und zwar mit den durchaus guten Absichten. Dazu gehören die UNO und die WHO. Das sind also zwei globale Organisationen, ursprünglich mal mit hehren Zielen der internationalen Kooperation, der Konfliktkontrolle, der Konfliktbeilegung, ja, und es gab also in den frühen Jahren der UNO viele Versuche, eben dieses diplomatische Forum dazu zu nutzen, die kalte Kriegssituation zu entschärfen und all das. Und da gab es auch durchaus mal erfolgreiche Dinge, die man da gemacht hat. Man hat dann allerdings angefangen, alle möglichen Suborganisationen zu gründen, für alle möglichen Dinge. Also man hat globale Probleme quasi irgendwie serienmäßig, fließbandmäßig identifiziert und hat dann gesagt, dafür brauchen wir eine UNO-Organisation. Und diese UNO-Organisation, die wird dann gegründet, unter die UNO gehängt und die entwickelt dann ein bürokratisches Eigenleben. Und das sind immer mehr geworden. Und so auch die WHO. Die WHO ist im Grunde genommen ein Ding, was auch irgendwo da mal in dieser Gemengelage entstanden ist, nach der Devise, wir müssen uns wappnen gegen globale Pandemien, erinnert euch an die Pest und ich weiß nicht was alles, ja. Und dann hat das Ding angefangen, ein Eigenleben zu entwickeln. Dann hat man allerdings noch den zusätzlichen Fehler begangen, nicht nur diese vielen großen bürokratischen Organisationen ins Leben zu rufen, sondern man hat es auch gestattet, dass private Interessen, insbesondere von Großspendern wie Bill Gates, also eigentlich oligarchische Interessen, einen immer stärkeren Einfluss da gewinnen konnten. Und man hat im Grunde genommen immer mehr diese Organisationen zu Spielwiesen von angeblich philanthropisch orientierten, aber in Wahrheit nach Macht strebenden oligarchischen Interessen gemacht. Und das Ergebnis ist heute, dass sowohl die WHO als auch die UNO komplett von ihren ursprünglichen Zielen abgekommen sind. Und Javier Milei hat es in seiner Rede in der UNO in New York an die Generalversammlung der UNO sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, als er gesagt hat, diese Organisation hat ihre Grundsätze und hehren Prinzipien verraten. Genau das hat sie getan. Ja, sie ist im Grunde genommen nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Frage, ob sie reformierbar ist, muss gestellt werden, so wie viele Institutionen, die uns ja schon seit Jahrzehnten begleiten, die sich jetzt mittlerweile alle als so korrupt und von Korruption durchtränkt erwiesen haben, dass die Frage nach ihrer Reformierbarkeit ja durchaus gestellt werden muss und kann. Und es wird auch die Frage gestellt von Leuten wie Milei, von Leuten wie Trump und von weiteren, also auch von Orban, jetzt auch von den neu gewählten Leuten in Tschechien, in der Slowakei, in Polen, ja. Und die Kernfrage, die sich da stellt, ist, will man diese Institution aufrechterhalten? Die WHO ist auch ein besonders schwerer und harter Fall. Und zwar deswegen, weil die WHO im Grunde genommen zur Privatorganisation von Bill Gates verkommen ist, der sie missbraucht, um seine Impfagenda voranzutreiben, nachdem er selbst massiv natürlich in die Impfindustrie investiert hat. Das heißt, der geht her, investiert in die Impfindustrie, kapert dann eine globale Organisation mit Spenden und bringt sie dazu, quasi als nicht nur als Werbeträger für ihn aufzutreten, sondern als Enforcer, also als jemand, der die Leute zwingt, seine Produkte zu kaufen und sich spritzen zu lassen. Und wenn man weiß, dass Bill Gates aus der Schule der Eugenik ja kommt, ja, nämlich uns was erzählt von wegen, wir müssen die Weltbevölkerung reduzieren und diesen ganzen völkermörderischen Quatsch, den er uns da erzählt, dann kann man sich ja vorstellen, dass das eine äußerst gefährliche und ja für den Nutzen der Menschheit abträgliche Gefahr darstellt, ja, dass das eine Gemengelage ist, die im Prinzip überhaupt nicht hingenommen werden kann. Und wenn man vor dem Hintergrund, dass also die WHO im Wesentlichen unter der vollen Kontrolle von Bill Gates steht, jetzt noch bedenkt, dass man in Deutschland gerade Gesetze gemacht hat, die dieser Organisation die Macht geben, in Deutschland den Notstand auszurufen, ja, nämlich den pandemischen Notstand auszurufen, auch wenn es dafür gar keinen Grund geben sollte, ja, mit der ganzen Einschränkung der Bürgerrechte, der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit, der Demonstrationsfreiheit, der Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben, all das ist mit diesen Notstandsgesetzgebungen verknüpft. Man gibt also einer mehr oder minder von einer Privatperson beherrschten Organisation die Macht, das in Deutschland zu machen. Das hat ja mit Demokratie und Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Das hat überhaupt nichts mehr mit Demokratie und Rechtsstaat zu tun, sondern das ist ein direkter Angriff auf unsere demokratisch verfasste rechtsstaatliche, freiheitliche Ordnung. Ja, und auch da Kanzler Merz ganz vorne dabei mit seinen BlackRock-Interessen. Ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn BlackRock auch massiv in der WHO investiert ist, um es mal so vorsichtig zu sagen. Ja, so, das ist die eine Gruppe, diese globalen Organisationen. So, und dann gibt's noch zwei Organisationen, die im Wesentlichen ja das Ergebnis des Kalten Krieges sind, nämlich die NATO und die EU. Die EU ist im Grunde genommen der wirtschaftliche Teil der NATO. Da gibt es also eine Schnittmenge von über 90% zwischen den Ländern, die in der EU und in der NATO sind. Und die NATO ist der militärische Arm, also North Atlantic Treaty Organization. Ja, also da, die NATO ist im Grunde genommen EU plus Nordamerika. So kann man es zusammenfassen. Die EU hat sich ja massiv militarisiert. Ja, die EU betrachtet sich mittlerweile als Militärmacht, also ein Größenwahn, der da Besitz ergriffen hat von der EU-Bürokratie. Und gleichzeitig hat sich diese EU-Bürokratie eine Superstaatlichkeit angemaßt, die ihr gar nicht zusteht von den Verträgen. Denn die EU ist eine Vertragsorganisation zwischen souveränen Staaten und kein übergeordnetes Staatswesen, dem diese Mitgliedstaaten untergeordnet wären, quasi als Provinzen. Ja? So benimmt sich aber die EU. Die EU macht Gesetze, die dann überall implementiert werden müssen, ohne angemessene demokratische Kontrolle. Ja, denn das EU-Parlament kommt ja durch ein Apartheidswahlrecht zustande, bei dem jeder unterschiedliche Stimmgewicht hat, je nachdem, in welchem Land der Bürger ist und wo er abstimmt. Das Parlament darf keine Gesetzesvorschläge machen, sondern nur die Kommission darf Gesetzesvorschläge machen. Das Parlament kann sie nur abwinken oder ihr widersprechen. Damit ist es ein reines Rubberstamp-Parlament, so wie in der Sowjetunion auch. Da konnte das Parlament auch keine Gesetze machen und keine Gesetze vorschlagen, sondern nur das, was der oberste Sowjet vorgeschlagen hat, durchwinken. Ja, ist nach dem sowjetischen Modell konstruiert, die EU. Deswegen nenne ich sie auch EU-DSSR, weil sie ist eine Sowjetkonstruktion, ohne Machtkontrolle, zentralistisch, von oben herab, elitistisch, auf gegen den Bürger gerichtete Organisation. Und die NATO ist mittlerweile ja in einer Dysfunktionalität versunken, quasi der militärische Arm des Ganzen, ja, ist in einer Dysfunktionalität versunken. Für die NATO gilt, dass ihr Personal auch besonders problematisch ist. Ja, also der letzte Generalsekretär war schon schwierig, der aktuelle Herr Rutte ist eine Witzfigur, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja, also erst hat er ja rumgetobt und so getan, als würde er dem amerikanischen Präsidenten Trump irgendwie heimleuchten. Ja, und dann hat Trump ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt und von wessen Wohlwollen die Tatsache abhängt, dass er diesen Job hat. Und dann hat er sich's anders überlegt und hat gesagt, jetzt muss ich aber gut Wetter machen bei Onkel Trump und hat ihn dann Daddy genannt. Also er nennt ihn tatsächlich Daddy. Ja, also er sagt, hat Daddy denn schon zugestimmt? Ja, also das muss man sich mal geben. Dieser Typ, der macht nicht nur sich, der macht die ganze Organisation lächerlich. Ja, die größte militärische Organisation, die der Planet je gesehen hat, wird von einem Typen geführt, den amerikanischen Präsidenten Daddy nennt. Ja. Warum nicht gleich Sugar Daddy? Ja, also da frage ich mich, hat der noch irgendwie, ist der noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte oder sind da irgendwelche Zahnräder gerade aus dem Gleichgewicht geraten bei dem, was da mechanisch wahrscheinlich an Knöcheln im Gehirn bewegt werden muss bei dem?